weiter geht's. Prabhupada gibt gerade einen Vortrag in Indien. His first question he asked, and what do you think about the factor in reincarnation? Do you think it has got any significance? I don't think anything, Prabhupada stated frankly. I have already explained. We do not think, perhaps, maybe, the man persisted. Do you think reincarnation is there? Yes, that is stated in the Shastra. What is your opinion about it? I have no opinion. I take Shastra as it is. After all, you are writing. Seeing he wasn't getting anywhere, Srila Prabhupada didn't bother anymore. Cutting him off, he took another question. I accept the goal is self-realization, but my general difficulty is that the soul is so difficult to turn about, but it is very difficult, undoubtedly, Srila Prabhupada said. But if you train from the very beginning of life, that is stated by Prahlad Maharaj. He was a child, 5 years old. In tiffin hours, the other children of the demons, they were playing and Prahlad Maharaj was asking to sit down and hear him. He was preaching, my dear friends, don't spoil your life by playing. Now this is the period of understanding Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma means to understand God and our relationship with God and act accordingly. We might have done mistakes in our life, but if we train our children in the Brahmacharya system and gradually understand the Bhagavad Dharma, at least their life becomes perfect. And in the Bhagavad, it is ordered in this Rishabdev's instruction. Pita na sasyat, chana ni na sasyat, sva chano na sasyat, guru na sasyat. One should not become guru. One should not become kinsman. One should not become father. One should not become mother. Na mochayet ya samu peta mrityum. If one cannot give lesson to the children how to avoid death. So Prabhupada hat hier kurz erklärt darüber, dass es sehr wichtig ist, von Anfang des Lebens an Gottesbewusstsein zu kultivieren, weil in den jungen Jahren lernt man am meisten und am intensivsten. Und dann kann man das Leben leichter zum Erfolg führen. Wenn sich das später alles schwer erarbeiten muss, dann ist es nicht so leicht. Und aus diesem Grund wird in der Vedischen Schrift empfohlen, dass man von Anfang an schon spirituell lebt als Kind und dass die Eltern dafür Sorge tragen sollen, dass das auch geschieht. Und man soll nicht eine Autorität werden, na guru nasasyat, pita nasasyat. Man soll nicht ein Guru sein, man soll nicht ein Vater sein oder eine Mutter oder irgendeine Autorität, wenn man nicht fähig ist, seine Untergebenen vom Kreislauf der Geburt und Tode zu erlösen. Weil dann kann man sagen, das sind eigentlich blinde Führer. Blinde, die andere Blinde führen. So nur jemand kann ein Führer sein, wenn er wahr ist, wer Krishna ist. Wenn er kein Gottesbewusstsein hat, dann ist alles, was er macht, mit seinen Untergeben einfach nur Betrug. Weil wohin führt er sie? Sieht man an den Führern der heutigen Zeit. Wohin führen diese Führer die Menschen? Ja, das Wort, das Schlagwort ist einfach Humanismus. Damit es allen gut geht. Ja, aber ist das gut, damit es allen gut geht? Was ist das Individuum dann? Wem geht es da gut? Meistens nur dem Körper und dem Geist, aber was ist mit der Seele? Ja, man macht vielleicht Dinge, die im ersten Moment gut sind, aber die viele schlimme Folgen haben, wie zum Beispiel Fleisch essen. Ja, das schmeckt gut, schmeckt gut, ich bin stark und gesund, mehr oder weniger gesund, aber man bekommt eine Reaktion dafür, wenn man ein Lebewesen tötet und auffrisst. Das ist nicht korrekt. Aus diesem Grund sollen der Führer einer Menschengruppe oder auch Familie oder Vater, Mutter, die sollen Gottesbewusstsein. Sonst bekommen sie Reaktionen auch für die negativen Handlungen ihrer Untergebenen. Ja, wenn ich mich um jemanden kümmere, dann bin ich verantwortlich für diese Person und bekomme Reaktionen für das schlechte Verhalten dieser Untergebenen. So deshalb. So, das war es aus dem Transcendental Diary. Irgendwelche Fragen dazu? Dann gehen wir weiter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 10, das Summum Bonum, Kapitel 9, Mutter Yashoda bindet Krishna, Vers 7. Uttarya gopi susritam paya puna.
Uttarya gopi susritam paya puna.
Pravishya sangrishya cha dadya matrakam.
Pravishya sangrishya cha dadya matrakam.
Vagnam vilokya sutasya karma tach.
Vagnam vilokya sutasya karma tach.
Chaha satam chapi na tatra pasyati. Uttarya gopi susritam paya puna.
Pravishya sandrishya cha dadi amatrakam.
Sandrishya cha dadi amatrakam.
Vagnam vilokya svasutasya karma tach.
Vagnam vilokya svasutasya karma tach.
Yaha satam kapina tatra pasyati.
Chaha satam chapina tatra pasyati. Bravishya sandrishya cha dadya matrakam.
Vagnam vilokya svasutasya karma tach.
Vagnam vilokya svasutasya karma tach. Chahastam chapina tatra pasyati. Uttarya gopi susritam paya puna.
Pravishya sandrishya
cha dadya matrakam. Vagnam vilokya svasutasya karma tach. Chahasatam chapina tatra pasyati. Uttarya. Vom Herd herunternehmend. Gopi, Mutter Yashoda,
Su
Shritam,
sehr heiß.
Payaha,
die Milch.
Punaha,
wieder.
Pravishya,
begab sich an den Ort,
wo gefuttert wurde. Sandrishya,
durch das Bemerken.
Cha, auch.
Dadi
amatrakam,
den
Joghurtbehälter.
Bhagnam,
zerbrochen.
Vilokya,
als sie dies sah.
Svasutasya,
ihres eigenen Kindes.
Karma,
Werk.
Tat,
dies.
Chahasa,
lächelte.
Tamcha,
Krishna ebenfalls.
Api,
zur gleichen Zeit.
Na,
nicht.
Tatra,
dort.
Pashyati,
vorfindet.
Übersetzung.
Nachdem Mutter Yashoda die heiße Milch vom Herd genommen hatte, kehrte sie in den Ort zurück, wo sie gebuttert hatte. Und als sie sah, dass der Joghurtbehälter zerbrochen dalag und Krishna verschwunden war, kam sie zu dem Schluss, dass der zerbrochene Topf das Werk Krishnas war. Erläuterung. Als Yashoda den zerbrochenen Topf sah und Krishna nicht mehr vorfand, war sie sich völlig sicher, dass Krishna den Topf zerbrochen hatte. Darüber konnte für sie nicht der geringste Zweifel bestehen. Om Jnanati Mirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshuram Militam Nena Tasmaya Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yat Kripatam Hangvande Shri Gurum Dinataranam Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gatamayam Nadati Swabhadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So um das, wie wir hier von Srila Prabhupada gehört haben, in Transcendental Diary, dass man von Anfang an Gottes bewusst leben soll und die vedischen Schriften erklären oder, ja, dass es drei Punkte gibt, die man primär verstehen muss. Eigentlich nur drei. Dann man fragt, oh, was ist Gottesbewusstsein? Was ist der Sinn des Lebens? Aber es ist nicht so kompliziert. Drei Dinge. Wer bin ich? Wer ist Gott? Und was ist meine Beziehung zu ihm?
wenn du es zusammenfasst, das ist, worauf es wirklich ankommt. Die erste Frage, wer bin ich? Was ist das Selbst? Was ist das Ich? Ja, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Nationalität oder das Geschlecht oder von irgendeiner Religion oder so. Das sind alles nur materielle Designationen. Wir sind spirituelle Lebewesen, ewig voller Bewusstsein und Glückseligkeit und haben uns momentan selbst vergessen. Und glauben, dass wir was sind, was wir gar nicht sind. Und was glauben wir, dass wir sind? Ja, der Körper. Wir sind sehr überzeugt davon, dass wir der Körper sind. Und deshalb streben wir immer nach Glück auf der körperlichen Ebene und wollen dieses sehen und dieses machen und dieses essen und dieses erleben im Körper, um glücklich zu sein. Und merken die ganze Zeit oder manchmal, dass das nicht so funktioniert. Hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass er unglücklich war. Speziell durch Dinge, die ihn vorher glücklich gemacht haben. Auch ein interessantes Phänomen. Vorher macht sich das eine Sache glücklich und dann macht sich unglücklich. Woher kommt das? Das ist das Prinzip der materiellen Welt. Das Glück und Leid wechselt ständig und ist in der Hinsicht nicht substanziell und nicht, ist nicht beständig und ist nicht wahr in der Hinsicht. Ist nur zeitweilig. Manchmal da, manchmal nicht da. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Mataraj, Pashash, Dukantya, Shitoshna, Shukha, Dukada, Agama, Paino, Nityastang, Stitikshaswa, Bharata. Ja, das unbeständige Erscheinen von Glück und Leid gleicht dem Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Und eine weise Person lernt, dies zu tolerieren. Ja, so wie Sommer und Winter ständig kommen und gehen, so kommt Glück und Leid. Man soll sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil man in einer höheren Realität verankert ist, weil im Gottesbewusstsein verankert ist. Und so können die Erscheinungsweisen und die verschiedenen Situationen im Leben nicht verwirren. Ja, man muss das tolerieren. Heißt es auch in dem Vers davor. Dhiras tatra namuyati. Ein besonnener Mensch ist nicht verwirrt von solchen Situationen. Und speziell von welcher Situation? Dehantara prabdi. Dehantara heißt der Ende des Körpers. Anta heißt das Ende und Deha ist der Körper. Wenn wir zum Ende, am Ende der Zeit angelangt sind, wenn die Zeit abgelaufen ist, die uns beschieden ist in diesem Körper, dann ist ein besonnener Mensch, der gottesbewusst ist, nicht verwirrt, wenn er den Körper verlässt. Und die meisten Menschen sind verwirrt, weil man das Leben nicht dafür verwendet hat, zu verstehen, ja, was passiert in dem Moment eigentlich, weil man es immer verdrängt hat und ignoriert hat, ja, weil man sich nicht mit seiner Endlichkeit und Unendlichkeit beschäftigt hat. Und man spricht im Medizinischen von, ich kenne dann leider nur den Ausdruck in Englisch, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Terminal Restlessness. Ja, Terminal Restlessness ist, wenn es näher zum Tod kommt für eine Person, dann werden die auf einmal sehr restless, sehr unruhig. Sehr, sehr, sehr unruhig. Und das äußert sich manchmal in Panik und manchmal in Angstzuständen. Und das ist eine Riesenszene, wenn auf einmal der Opa in Panik verfällt und Angst bekommt und sogar, obwohl er sterbenskrank ist, aus dem Bett springt und wegläuft und sich verstecken will. Ja, solche Phänomene gibt es. Terminal Restlessness, das gibt es. Und die sprechen dann oftmals, oh, sie kommen, um mich zu holen. Sehr oft sagen die das. Oh, sie kommen, mich um zu holen. Und nein, ich will nicht sterben und kriegen richtig Angst. Ja. Die meisten Leute heutzutage, die erleben das nicht mehr, weil die werden so voll gepumpt mit Drogen, dass die einfach ruhig gestellt sind, ja, mit Medikamenten. Ja, oftmals kommt es dazu. War auch eine Frau, die hat ihren Vater gepflegt bis zum Ende, war im Krankenhaus. Und dann auf einmal hat er angefangen zu werden. Ja. Hat große Augen bekommen, Angst bekommen, sie im Raum umgeguckt. Und nein, sie sind da. Und ja, was ist denn? Was ist denn, Papa? Oh nein. Und hat sich unter seinem Kopfkissen versteckt. Wollte sie verstecken? Nein. Ja, woher kommt das? Was ist das? Ja. Das hat damit zu tun, weil man Angst bekommt, wenn man stirbt, weil man in eine ungewisse Zukunft geht. Und oftmals mit seinen schlechten Missetaten konfrontiert wird. Ja, das nennt sich Karma. Ne? Gutes und schlechtes Karma. Und oftmals die Leute sind auch einfach verwirrt, weil sie nicht mal wissen, was ihnen geschieht. Zum Beispiel gibt es dieses Phänomen von außerkörperlichen Erfahrungen und Nahtoderlebnissen. Das ist auch medizinisch und wissenschaftlich zu einem gewissen Teil erforscht von, sage ich mal, alternativen Wissenschaftlern und Medizinern, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und viele, viele Bücher geschrieben haben über ihre Forschungen in Bezug zu Nahtoderlebnissen. Und die sagen, es scheint wirklich wahr zu sein, dass es eine Existenz Klar, für uns ist das klar, aber für aus der wissenschaftlichen Sicht ist es natürlich nicht so klar. Das, und die sagen, es scheint wirklich so zu sein, dass es eine Existenz getrennt vom Körper gibt. Ja, und sie beschreiben das anhand von diesen Nahtoderlebnissen, wenn jemand seinen Körper verlässt und auf einmal seinen Körper liegen, am Boden liegen sieht und dann erstaunt ist, ja, wie kann das sein, das bin ja ich. Wieso liege ich da, aber wer bin dann ich? Und sind dann halt verwirrt, weil man nicht versteht, dass man nicht der Körper ist. Und deshalb muss man sich auf das tief und ausgiebig und intensiv vorbereiten, dass man den letzten Moment, der ein sehr wichtiger Moment ist, erfolgreich meistern kann, wenn man den Körper verlassen wird. Und was eine ganz normale Sache ist. In der vedischen Kultur hat man nicht so ein Hang-up, hat man nicht so ein Problem mit Tod. Bei uns wird das halt eher nicht so, interessanterweise, ne, wird nicht so, also ich kann mich erinnern, in meinem Familienkreis und man ist das nicht als ein großes Thema gewesen, außer ist mal jemand gestorben, dann hat man, ach ja, so jung, man hätte nicht sein müssen und tragisch natürlich, aber dass man wirklich sich mehr fragt, ist oftmals nicht so der Fall. Außer für Menschen, die im Weiterdenken und philosophisch sind, wie Sokrates. Ne, Sokrates, der war natürlich ein großer Lehrer in Athen und war sehr intelligent und hat viele anstößige Dinge gelehrt, weil zu der Zeit war Athen auch sehr materialistisch. Ne? Das griechische Reich, die waren sehr hedonistisch. Da kommt ja auch der Hedonismus, ne? Das kommt ja auch von denen. Aber das Leben zu genießen, in vollen Zügen, sich keine Gedanken zu machen. Und meistens die Philosophen und die Gelehrten und die Denker, die haben immer ein bisschen angeklopft an das Gewissen der Menschen und sie aufmerksam gemacht, hey, was macht ihr eigentlich? Was soll denn das? Und die waren meistens nicht so beliebt. Kann man ja auch sehen im Fall von Jesus. Der war dann nicht so beliebt, weil der einfach mal gesagt hat, Leute, ihr seid auf dem Holzweg. Das ist doch Quatsch, was ihr da macht. Und am Schluss haben sie ihn gekreuzigt. Und Sokrates war praktisch dasselbe. Er hat dann auch gepredigt und gelehrt und speziell die Jugend gelehrt und zum Denken gebracht. Mit seiner sokratischen Methode, er hat mir Fragen gestellt. Ja, der hat nicht so gelehrt, wie wir das eher machen, dass wir einfach sprechen. Dieser Monolog, den wir hier gerade auch haben. Sondern er hat die Schüler immer gefragt und sie versucht, zu den Antworten zu führen, indem er ihnen Fragen gestellt und sie mussten ihm antworten. Das war diese sokratische Methode. Und jedenfalls war er an einem gewissen Punkt, ich kenne jetzt nicht alle geschichtlichen Details, aber kam er also angeeckt mit dem Establishment, weil er angeblich die Jugend verführt hat, also zu höherem Denken. Und das war dann nicht gern gesehen und es ist dann so weit gekommen, dass er zum Tode verurteilt wurde. Sogar es wurde zum Tode verurteilt. Und die Todesstrafe war, den Schierlingsbecher zu trinken, also Gift zu trinken. Und er hat das akzeptiert. Und er hat gesagt, ja, wenn ihr glaubt, dass ihr mich so töten könnt, ja, aber ich weiß, ich werde weiter existieren, das ist gar kein Problem für mich. Und er hat ohne weiteres diesen Giftbecher getrunken und ist gestorben, äußerlich gesehen. Aber er war vollkommen überzeugt, dass er nicht sterben kann, er verlässt einfach nur den Körper. Ja, wenn das mein Schicksal sein soll, dann akzeptiere ich das. Und diese letzten Erkenntnisse von Sokrates, weil der Sokrates selbst hat ja keine Bücher geschrieben. Das, was wir über Sokrates wissen, das ist ja alles von seinem eher engsten Schüler, von Platon, der hat das ja aufgeschrieben. Und dann die Gespräche von Sokrates, wie sagt man, dokumentiert. Und dieses Buch heißt Phaidon von Platon, wo die Gespräche von Sokrates über die Seele. Ja, und es ist sehr interessant, was er für ein Verständnis hat von der Seele. Das ist praktisch wie in der Bhagavad Gita. Die Seele ist ewig und wir existieren weiter nach diesem Leben und das ist nicht alles und wir hatten schon viele Leben davor. Hat auch an Reinkarnation geglaubt. Reinkarnation war gerade im alten Griechenland sehr weit verbreitet. Letztendlich in allen alten Kulturen, die Germanen, auch die Kelten glaubten an Reinkarnation, die Ägypter glaubten an Reinkarnation, Babylonier glaubten an Reinkarnation. Es hat erst begonnen dann mit den sogenannten, man kann auch Hinweise sehen in der Bibel, in den Lehre von Jesus und auch von Johannes dem Täufer kann man Hinweise finden auf die Reinkarnation. Und das wurde dann durch die starke Dominanz der sogenannten abrahaminischen Traditionen, das sind natürlich Judentum, Christentum, katholisches Christentum und Islam, die hatten das anders gesehen. Die haben ein lineares Weltbild primär propagiert. Ein lineares Weltbild. Anfang und Ende und das war's. Ja? Obwohl die alten Kulturen alle ein zyklisches Weltbild hatten. Es war einheitlich und dadurch auch Reinkarnation, weil es ja ein Zyklus ist. Nicht nur, ich werde jetzt geboren, ich sterbe und es ist nicht, ich komme aus dem Nichts und ich gehe möglicherweise ewig und das war's, oder in die ewige Hölle oder ins ewige Himmelreich. Also sie haben diese alten Kulturen haben ja ein immer wiederkehrendes Weltbild und Leben. natürlich an einem gewissen Punkt endlich, wenn die Seele gelernt hat, zu verstehen, was ist Gott wirklich, und man ist bereit und qualifiziert, dann kann man zu Gott gehen. Dann ist es nicht mehr notwendig, wiedergeboren zu werden. Man muss ja nur so lange wiedergeboren werden, solange man noch nicht verstanden hat. Was hat man nicht verstanden? Wer man wirklich ist. Und man hat nicht verstanden, dass nicht der Sinn des Lebens darin besteht, Gott zu imitieren. Weil das ist ja, was wir alle tun. Wir imitieren ja alle Gott. Wir denken, na, es geht hier um mich. Wir reden ja immer vom heliozentrischen Weltbild. Die Sonne ist im Mittelpunkt und alles dreht sich um die Sonne. Und früher hatte man ein geozentrisches Weltbild, das sich alles um die Erde dreht. Aber das wirkliche materielle Weltbild ist das egozentrische Weltbild. Jeder denkt, ich stehe im Zentrum und alles dreht sich hier um mich. Aber die Wahrheit ist, es gibt das wirkliche ist ein Krishna-zentriertes Weltbild, ein Gottes-zentriertes Weltbild. Eigentlich dreht sich alles um Gott. Sollte sich alles um Gott drehen. Und es ist interessant, wie perfekt wir in der heutigen Zeit sind, wie gut wir heutzutage sind, Gott zu ignorieren. Wie unsere Kultur den einfach ignoriert. Ne? Den gibt es ja nicht und vielleicht. Aber ein paar dürfen dran glauben, ist okay, aber im Rest unserer Gesellschaft hat der nichts zu suchen. Die ganzen Medien, und wenn man so Fernsehen guckt, ich meine, wir schauen ja nicht fern, aber da geht es ja praktisch nie um diese höheren Themen oder die wichtigen Fragen. Da geht es ja um gar nichts. Unsere Kultur, es ist so leer. Eine wertlose Kultur des extremen Liberalismus, der nur noch mehr Wertlosigkeit schafft. Die Werte sind einfach relativiert und dadurch beim Fenster rausgeschmissen. Und genau das andere Fokus ist eben für die, die denken und die weiterdenken, da wird diese Frage wieder relevant. Und es gibt ganze Kulturen, wo das sehr dominant war in der Kultur, und das ist zum Beispiel die vedische Hochkultur. Darum ist die vedische Hochkultur so sehr bekannt dafür, philosophisch so engagiert zu sein, so viele philosophische und theologische Texte vorgebracht zu haben. Man kann ja eine Kultur oder den Bewusstseinszustand einer Kultur anhand ihrer Medien beurteilen. Was für Wissen und Information konsumieren die Menschen? Wir leben heutzutage auch im Informationszeitalter, sagt man. Aber was ist die Qualität der Information? Ist nicht sehr hoch. Wir haben eine Masse an Information, aber damit schwindet ganz die Qualität. Nicht immer, muss nicht so sein. In der vedischen Kultur haben wir auch eine hohe Quantität an Information, aber die Qualität ist auch hoch. Aber in der heutigen Zeit haben wir eine Fülle von Informationen im Internet. Das ist ja Wahnsinn. Da kannst du ja jeden Quatsch kannst du da rausfinden und lesen. Ne? Geh mal in Buchläden, Thalia und alle, also nicht Werbung machen hier. Ne? Buchläden, so viel Zeug, so viele Bücher, Bibliotheken, die Universitäten, voll mit Büchern, voll mit Informationen. Ständig wird Information produziert. Ja? Aber es ist einfach nur wertlos, wenn es nicht verbunden ist mit höherem Verständnis. Weil was bringt das groß? Ja, dass man halt materiell gut leben kann mit unserem Internet, unserem Wohlstand, unseren Autos und unseren Flugzeugen. Klar, das mag schon technisch fortgeschritten sein, aber was bringt das letztendlich? Was bringt uns dann im letzten Moment? Dass ich mich denke, ja, damals bin ich mit der Lufthansa geflogen. Oder damals hatte ich ein iPhone. Da habe ich dann dies und jenes. Und diese Filme oder 3D-Brillen. Aber was willst du denn denken? Das heißt nämlich in der Bhagavad Gita, dass der entscheidende Moment für unsere nächste Existenz im Moment des Todes bestimmt wird. Weil der Moment des Todes bringt unser Wesen hervor. Yang Yang Va Pi Smaran Bhavam Tyachati Ante Kalevaram. An das, was sich ein Mensch im Moment des Todes am Ende erinnert, sein Bewusstseinszustand, die Summe seiner Gedanken und Handlungen des Lebens, bestimmt, was man im nächsten Leben bekommt. Das heißt, wenn man das ganze Leben materielles Bewusstsein kultiviert, wird man im Moment des Todes nicht gerade sehr erleuchtet sein. Wenn man das ganze Leben lang Fußball schaut, wird man im letzten Moment nicht denken, wer bin ich? Wohin werde ich gehen? Oh, es geht weiter. Dann wird man im Sterbebett noch immer Ole Ole rufen und im nächsten Leben ein Fußball werden. Und dann wird auf einen eingetreten, und das ist das Karma. Dann bekommen wir viele Reaktionen für das ganze Leid, das man geschaffen hat, ein Leben lang hindurch. So, das ist der Punkt, ja, dass alles, was wir tun, ist ein Eindruck, ein Samskara in unserem Bewusstsein und formt unser Bewusstsein. Jede Information, die wir aufnehmen, formt uns, unser Wesen. Und daher kommt auch das Wort Information, Formen. Informen, in Form bringen. Das heißt, das ist eigentlich, was das Wort Information heißt. Dass es uns formt. Und deshalb sollte man sehr wählerisch damit umgehen, welche Information man sich zuführt. Weil das ist nicht einfach nur hier rein und hier raus. Das bleibt da drin und wirkt und arbeitet und formt uns und formt unseren Charakter auch. Ja? So, wir können uns selbst erschaffen in einer Hinsicht, ne? Unser eigenes Wesen bestimmen. Und deshalb sagen die vedischen Schriften, man soll über Gott hören, so viel wie möglich. Krishna Katha. Und diese Krishna Katha, Gespräche über Gott, sind sehr mächtig und reinigen unser Herz. Da gibt es einen Vers. Nashta Paresha Badeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Nashta Paresha Badeshu heißt, dass alles, was für das Herz leidvoll ist, wird gänzlich zerstört, wenn man diese Botschaft über Krishna hört. Das wird zerstört. Wissen über Krishna, Wissen über Gott, er ist so mächtig, dass es unser Herz reinigt. Und im Gegensatz dazu, materielle Information verschmutzt unser Herz. Das ist wirklich so. Das ist halt einfach so schwarz und weiß. Ne? Materielle Information macht uns materiell, spirituelle Information macht uns spirituell und reinigt uns. Materielle Information zieht uns mehr in das Ego rein. Ne? So ist es auch, die Werbung funktioniert genauso. Materielle Gleichschwingung, und dann wird, oh ja, klar, das probiere ich mal aus. Ne? Die Werbung ist nicht nur für Doofe, die ist hochpsychologisch, funktioniert sogar bei den Intelligenten, wird beeinflusst. Wenn man die ganze Zeit Werbung und Medien und so ein Zeug reinzieht, dann beginnt man auch so zu denken. Man beginnt man auch die Welt so zu sehen. Ja? Man kann es vielleicht reflektieren und hinterfragen, aber es hat dennoch einen Einfluss auf uns. Ja, Gemeinschaft prägt. Und deshalb soll man sehr wählerisch sein mit der Information, die man sich zuführt, mit der Gemeinschaft, die man pflegt, ja, um eben das Beste aus dem Leben zu machen. Und dass man im letzten Moment, wenn man den Körper verlässt, sich an Krishna erinnern kann und nicht verwirrt wird. Es ist keine leichte Sache zu sterben. Keine leichte Sache. Und darauf muss man sich vorbereiten. Ja? Nicht, dass wir ein fatalistisches Leben führen und denken, oh, wir werden ja bald sterben und so. Nee, Devotees und gottesbewusste Personen sind sehr glücklich, gerade weil sie in Einheit mit Gott leben. Ja, und gerade weil sie sehen, diese materielle Welt hat eigentlich nicht viel zu bieten im Vergleich zu dem, was Krishna zu bieten hat. Ja. Aber gleichzeitig ist man nicht blind gegenüber der Tatsache, dass wir bald den Körper verlassen werden, weil die Zeit vergeht, die tickt. Und die wird immer schneller ticken. Und das heißt, Diras Tatra Namuyati, jemand, der weise ist, wird nicht verwirrt, wenn er den Körper verlassen wird. Dira ist eine besonnene Person. Ja. So, diese einfachen Informationen werden von den vedischen Schriften gegeben und eine Technik, wie man das leben kann, dass man eben die Schule des Lebens meistern kann. Das Leben ist wie die Schule und der letzte Moment ist wie die Prüfung. Und da zeigt sich dann, okay, was hast du gelernt? Was hast du verstanden? Und wenn man verstanden hat, ja, ich bin nicht der Körper, ich bin ein spirituelles Lebewesen und ich verlasse jetzt den Körper und ich werde weiter existieren und im Idealfall zu Krishna direkt zurückgehen, weil man auch gelernt hat, was das bedeutet. Man kann ja nicht zu Gott gehen, ohne qualifiziert zu sein. Man kann ja nicht, oh, ich mache, was ich will und am Schluss sage, oh, bitte, bitte, lass mich zurück. Naja, okay, so funktioniert es nicht. Weil durch unsere Lebensweise kultivieren wir auch materielle Wünsche. Und wir mögen vielleicht denken, ja, ich will zurück zu dir, aber noch nicht jetzt. Ich habe noch so viele Pläne, ich habe so viele Anhaftungen. Und dann gibt es noch ein Leben. Aber wenn man verstanden hat, ich will nichts mehr hier machen. Die Welt ist nicht so spannend. Da gibt es viel Schönes und so, aber ja, ist okay, ist nicht jetzt so der Hit. Ich will viel lieber Gott dienen. Ja? In einer liebevollen Beziehung mit Krishna stehen. So, und um diesen Zweck zu erfüllen, gibt es so viele spirituelle Informationen in vedischen Schriften. Das Srimad Bhagavatam, was wir hier jeden Morgen lesen, das hier ist ja nur ein kleiner Teil des ganzen Werkes. Das ganze Buch, das besteht aus 18.000 Versen und das sind vielleicht mal 500, 600. Und das ganze Buch hat 18.000 Verse. Und das ist nicht das einzige Buch. Wir haben so viele Texte und Schriften. So, es wird nicht langweilig. Und sogar der heilige Name, wenn wir Hare Krishna chanten, der wird auch nie langweilig. Darum heißt er, der Name ist heilig. Gottes Name ist heilig. Das heißt, der ist nicht materiell und wird langweilig, sondern er wird immer besser. Es wird immer besser, wenn man bei Gott Zuflucht sucht und Hare Krishna chantet. Ja, die Freude, die man erfahren kann im Chanten von Hare Krishna Mantra, die ist jenseits aller materiellen Freuden. Und das ist wichtig, dass man das lernt, dass man da eintaucht. Und diesen Zugang findet zu diesem höheren Geschmack. Weil die Seele ist dafür da, um zu genießen. Ja, wir müssen genießen. Und wenn wir spirituell nicht genießen können, dann müssen wir materiell genießen. Und wenn wir materiell genießen, uns die Früchte dieser Welt, wenn wir die genießen, dann verstricken wir uns unser Karma. Und dann haben wir wieder ein nächstes Leben. So, und um frei zu werden von dem materiellen Genuss, müssen wir lernen, spirituell zu genießen. Ja? So, in der Hinsicht ist Krishna-Bewusstsein nicht minus, dass wir sagen, alles weg, obwohl wir zwar sehr entsagt leben, aber es ist nicht, dass wir sagen, alles minus, sondern plus. Man soll einfach Krishna in sein Leben dazunehmen. Dann habe ich gestern auch mit dem Nikola gesprochen, noch am Abend, und habe gesagt, es geht nicht darum, dass du ein Mönch wirst und jetzt die Haare abschneiden und in den Tempel ziehen und nur diese Kleidung trägst. Es geht darum, nicht alles wegzumachen, sondern du sollst was dazu machen. Du sollst Krishna dazu nehmen in dein Leben. Und primär durch das Chanten vom Hare Krishna Mantra. Das ist ein Gebet, das ist eine Meditation. So mach, was du willst, aber chant Hare Krishna. Und dadurch wirst du erhoben und dann siehst du sowieso, was gut und schlecht für dich ist. Am Anfang kann man das nicht sehen. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, spirituell zu leben, das habe ich nicht verstanden, was ich tue eigentlich. Also im materiellen Leben, das habe ich nicht verstanden. Aber je mehr ich gechantet habe und je mehr ich gelesen habe, desto mehr wird die Intelligenz gestärkt. Und Intelligenz heißt Unterscheidungsvermögen. Und man kann unterscheiden, was ist was. Solange man auch in der Materie drin ist, in der materiellen Welt, in Illusion sozusagen, kann man nicht unterscheiden, was ist gut und schlecht. Darum machen die Leute, was sie ja tun, voller Freude. Oh ja, das mache ich, obwohl es offensichtlich schlecht ist. Aber sie wissen es nicht. Zuerst muss man verstehen, warte mal, das ist gut und das ist schlecht und besser, ich mache nicht das Schlechte. Wenn die Leute wüssten, dass es teilweise schlecht ist, was sie tun, dann würden sie es ja nicht mehr tun. Das heißt, sie verstehen nicht, dass es schlecht ist. Oder sind es gewohnt, wie Rauchen oder sowas. Ja, das ist eine schlechte Angewohnheit. Und jeder, ich glaube, die meisten Raucher wissen, dass es nicht gesund ist. Die werden nicht denken, oh, jetzt ziehe ich mir ein paar Vitamine rein. Das werden die wahrscheinlich nicht denken. Die wissen, oh, das ist schlecht, aber ich kann halt nicht anders. Ich muss halt so, ja. Ich bin süchtig. Und dafür ist auch Wissen da. Wissen ist dafür da, um unsere Intelligenz zu stärken, um ein Unterscheidungsvermögen zu bekommen, zu verstehen, was ist gut und was ist schlecht. Und das ist eine interessante Frage. Was ist gut und was ist schlecht? Hat was mit Moral zu tun. Ja? Und wenn es Gott nicht gäbe, der Standard ist für die Moral, für gut und schlecht, dann gibt es keine Moral in der Hinsicht, dann ist alles relativ. Dann kann man nicht von gut und schlecht sprechen, weil was für dich gut ist, ist für mich schlecht. Und andersrum. Ja, dann kann sich jeder aussuchen, was seine Moral ist. Aber wenn Gott existiert, dann gibt es auch gut und schlecht in sich selbst. Ja? Und interessanterweise, intuitiv würde jeder bei manchen Themen, nicht bei allen, in großer Mehrheit will man zustimmen, was ist gut und was ist schlecht. Und man kann es aber nicht rational begründen. Weil warum würden alle Leute sagen, es ist schlecht, ein Extrembeispiel, kleine Kinder zum Spaß zu quälen? Ich meine, ich würde sagen, die meisten Menschen würden sagen, das ist schlecht. Ja, aber warum denn? Warum ist das schlecht? Ja und? Das stört ihr mich nicht. Für mich ist es ja nicht schlecht. Naja, aber wir glauben ja nicht an Karma. Wenn du transzendentale Sachen einbringst, ja klar, dann macht das Ganze ja Sinn. Und nicht nur das, dann kommt ja auch die Empathie rein. Das heißt, ich bin eine Seele und ich habe Mitgefühl und deshalb will ich nicht, dass dieses Lebewesen leidet oder die Person leidet. Ne? Aber das kommt nur, wenn man eine transzendentale Komponente hat. Aber wenn man keine transzendentale Komponente hat, ist gut und schlecht relativ. Ja, aber darum meine ich ja, die Masse der Menschen entscheidet sich intuitiv dafür, dass gut und schlecht existiert. Was zeigt, dass es mehr gibt als nur Relativismus. Hm? Genau, so was ist gut und was ist schlecht? Aus spiritueller Sicht gesehen, alles, was uns Gott näher bringt, ist gut und was uns von Gott distanziert, ist schlecht. Das ist die einfache Definition von Rupa Goswami. Alles, was uns Gott näher bringt, ist gut und alles, was uns von Gott entfernt, ist schlecht. Und auf dieser Basis sollte man sein Leben führen. Und dann untersuchen, was tue ich? Ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht? Ja? Und wir werden nicht vielleicht jetzt alles so einstellen können, eintunen können, aber daran soll man arbeiten und mehr kennen. Wie gesagt, am Anfang, als ich begonnen habe, spirituelles Leben zu leben, da habe ich auch noch vieles gemacht, was nicht so förderlich war. Und ich konnte es auch nicht gleich stoppen, obwohl ich dann mehr und mehr gewusst habe, ups, das sollte ich eigentlich nicht tun. Jeder von uns hat ja so eine innere Stimme und ein Gewissen und ein Verständnis. Und daran soll man arbeiten, dass man das ändert. Und manche Leute sagen, oh, das kann ich nicht ändern, ich bin halt wie ich bin und ihr müsst mich halt akzeptieren, wie ich bin. Aber das ist nicht menschliches Leben, das ist tierisches Leben. menschliches Leben heißt, Mensch, erkenne dich selbst. Arbeite an dir. Wie an Profisportler. Der sagt ja auch nicht, oh, ich bin halt, wie ich bin und ich kann halt nur 20 Minuten laufen. Er sagt, nein, ich kann mehr und ich arbeite an mir. Und du bist sehr diszipliniert und sehr gut und sehr erfolgreich. So dasselbe kann man auch im spirituellen Leben machen. Wir können auch sehr gut und sehr erfolgreich sein, wenn wir das ernst nehmen. Und speziell, und das ist der nächste Punkt, wie ist ein Profisportler erfolgreich? Angenommen, du willst ein Boxer sein und du willst den Klitschko niedermachen, den K.O. schlagen. Wie machst du das? Angenommen, du bist auch körperlich, du bist auch so groß und schwer, du könntest Schwergewichtsboxer sein. Okay, so wie machst du das? Was ist das Erste, was du machst? Training, richtig. Aber was ist die wichtige Komponente beim Training? Die wichtigste Komponente beim Training?
Disziplin.
Aber woher kriegst du Disziplin? Von dir? Von deinem?
Von
deinem Verstand.
Okay. Wenn ich ein Ziel habe, dass ich dann hinarbeite.
Richtig. So, und was ist aber, um das wirklich, oder sagen wir so, jeder Profi hat da so eine Komponente, die all das in sich vereint, wodurch du Disziplin hast, wodurch du dich bemühst, wodurch du einfach effektiver handeln, trainieren kannst. Das Um und Auf für jeden Profisportler. Ja, aber woher kommt das alles? Woher kommt dieses Verständnis?
Ich bin der Wichtige. Ich hau den nieder, was willst du? Ich bin der Stärkste.
Ja. So. Aber was ich genau hören will, Paramatma, was hast du gesagt?
Trainer brauchen.
Du brauchst einen Trainer. Weil wenn du einen Trainer hast, der sagt, gibt dir die Intelligenz, der gibt dir die Disziplin, der führt dich. Und jeder Profisportler hat einen Trainer, hat einen Mentor, einen, der ihn führt. Nicht nur jeder Profisportler, jeder, der gut ist in irgendwas, außer Jimi Hendrix. Der hat selbst gelernt, wie man Gitarre spielt. Der war ein Autodidakt. Aber sonst, die haben alle einen Trainer. Und so ist im spirituellen Leben auch wichtig, dass man einen Trainer hat, das heißt einen spirituellen Meister, jemand, der einem hilft. Und es ist nicht so, dass der Trainer einfach, ja, ich bin heute einfach ein Trainer und ich führe dich, sondern die sind ja qualifiziert. Und warum? Die wissen halt mehr über ein Thema oder einen Sport oder was auch immer als der Schüler. Und der führt einen, der hilft einem. Der gibt einem Disziplin. Und der, weil wir selbst mögen diszipliniert sein, stimmt. Aber das hat ein Limit. Und der Trainer, der sieht einfach mehr und der kann die Disziplin immer noch fördern. So, das ist halt die Sache, dass wir verstehen, wir mit Führung tun wir es leicht, aber da kommt ein kleines Problem in das Spiel, das unseren guten Plan durchkreuzt und das heißt Stolz. Ja. Und wenn man Stolz hat, dann sagt man, ich brauche niemanden, das mache ich alles selber. Ich brauche doch keinen Trainer, ich brauche doch niemanden, ich mache das alles alleine. Und das ist dann natürlich schwer. Ja. Weil Dummheit und Stolz wachsen auf dem gleichen Holz, richtig. Und das Sprichwort hat irgendwie recht. Und wenn man demütig ist, ist man auch intelligent. Ne? Dann kann man sich fügen, dann kann man verstehen, dann kann man beobachten, kann man lernen. Weil dann versteht man, wie Sokrates nochmal, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, wenn man denkt, ich weiß ja schon alles, ist sehr schwer, was Neues zu lernen. Aber man versteht, ich weiß gar nichts, ist man sehr offen und kann mehr und mehr lernen. Das ist eine intelligentere Einstellung. Man versteht, ich weiß nicht viel, ich kann nicht so viel, so ich will aber mehr lernen. Und schon denkt, oh, ich habe schon das Maximum meiner Kapazitäten erfüllt und erreicht, sehr schwer sich weiterzuentwickeln. Aber man versteht, ich habe noch ganz viel zu lernen, ich kann noch ganz viel machen, dann nutzt man das Leben viel besser und kann viel mehr erreichen. Man muss sich mehr Ziele setzen. Man darf nicht, und das war auch eine, Prabhupada hat das mal gesagt, das Wichtige ist, die Gottgeweihten immer frische Herausforderungen haben in ihrem Spirit und Leben. Ja, immer neue Herausforderungen. Immer inspirieren, weiterzugehen. Nicht stagnieren. Nicht aufhören, ups, ich habe es geschafft, jetzt passt schon. Da ist noch so viel zu tun. Noch so viel zu tun. Kann man nicht faul sein. Es gibt ja noch so viel zu tun. Man kann so viel machen. Dann ist man auch viel erfüllter und glücklicher, wenn man das macht, was einem liegt. Und das macht man dann für Krishna. Ja, das ist der Punkt, dass wir das Leben in einen höheren Sinn stellen sollen, ein höheres Ziel haben sollen und das Höchste erreichen können, das Höchste ist Gott, das Höchste ist Krishna und alles diesem Ziel unterordnen. Nochmal das Beispiel eines Sportlers, der ordnet alles seinem Ziel unter. Der sagt, Das ist mir das Allerliebste und Wichtigste, das will ich erreichen. Und klar habe ich auch Hobbys und dies und jenes, aber die können nicht überhand nehmen. Es kann nicht sein, dass ich mein Hobby zum Job mache und andersrum. Ja, dass ich dann nur mehr meine Schmetterlinge sammle und 2 von 5 Minuten am Tag mache ich mein Training. Ja. Und so ist es im spirituellen Leben auch. Das ist die Priorität. Top-Priorität ist Gottes Bewusstsein. Ja. Das ist wie die Hauptspeise. Das ist nicht die Beilage. Die Hauptspeise ist Gottes Bewusstsein und es gibt ein paar Beilagen, was halt notwendig ist. Und nicht, dass man dadurch sagt, oh, jetzt leben wir ja nur mehr so entsagt und es gibt gar nichts, weil man sich Gott mehr und mehr hingibt. Je mehr man sich Gott hingibt, desto mehr offenbart sich auch Gott. Und das ist natürlich das Wunderbarste, was man erleben kann. Wenn man eine Gottesoffenbarung hat. Und das macht er die ganze Zeit, wenn man bereit ist. Und es will. Okay, danke. Das war alles soweit. Irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Alle stimmen zu. Okay. Wann er lebte? Ich weiß es nicht genau, aber vor Christus halt, ne? Vorchristliches Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie viel Hundert vor Christus. Ja. Weiß ich nicht, ja, ich gehe nicht so oft in die Kirche. Ich kann es nicht so sagen, wie das jetzt so machen. Ich habe auch mal meine Oma gefragt, und glaubst du an Gott? Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, ja und, wie geht es dann weiter nach diesem Leben? Also, es gibt kein Leben nach dem Tod. Dann habe ich gesagt, oh, Oma, das scheint ein bisschen widersprüchlich zu sein.
War deine Oma Christin?
Ha?
Was war denn deine Oma?
Ja, ich glaube, die ist gar nichts. Die hat das nur so, also nichts Ernsthaftes. Aber ich fand es nur funny, wenn man so einen offensichtlichen Widerspruch so mit dem so leben kann. Ja, ich glaube an Gott, aber nach dem Tod ist vorbei. Was ist denn das da? Naja, anyways. Okay. Grantala Chiman Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Nityai Gaur Premanande. Srila Prabhupada Ki Jai.